Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute mit einer Solo-Folge zu den neuesten Nvidia-Zahlen. Es ist Donnerstagmorgen und gestern Abend um 22.20 Uhr deutscher Zeit wurden die neuen Nvidia-Quartalszahlen veröffentlicht. Natürlich wieder heiß erwartet. Und um es vorwegzunehmen, die Zahlen wurden wieder übertroffen, sowohl die Erwartungen für das letzte Quartal als auch der Ausblick aufs nächste Quartal. Die Aktie, die hat sich leider noch nicht so wirklich viel bewegt. Da muss man immer erstmal abwarten, wie der Markt das Ganze eben verdauen wird. Aber lasst uns mal die Zahlen anschauen. Nvidia hat im letzten Quartal 39 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das ist ein Anstieg von 78% gegenüber dem Vorjahr. Ne? Also total krass. Das ist eine Company, die die größte oder zweitgrößte Company der Welt ist, nach Market Cap. Je nach Tag, die wechseln sich ja mal so ein bisschen mit Apple ab. Und so eine Company, die wächst noch um 78% im Umsatz, während eben Apple eigentlich fast flach ist. Also ich glaube, die wachsen dann irgendwie, weiß nicht, 3% year over year. Noch spannender als der Wachstum beim Gesamtumsatz ist natürlich der Wachstum beim Thema Data Center. Data Center steht ja im Prinzip für das ganze Thema KI, KI-Chips. Also damals eben die H100 und H200-Chips, was heißt damals, aber die neue Generation Blackwell, die ist jetzt ja auch schon am Start und da wurde ja lange drüber gesprochen, okay, ist es jetzt verspätet, wie viel kann Nvidia tatsächlich ausliefern? Und die Zahlen, die jetzt berichtet werden, die sind ja fürs letzte Quartal, also wir haben jetzt ja Ende Februar, aber es geht eben um das Quartal Q4 2024, was gerade eben abgeschlossen wurde. Und da hat Nvidia eben schon 11 Milliarden Dollar an Blackwell-Chips ausgeliefert. Das heißt, Nvidia hat im Augenblick verschiedene Einnahmequellen. Auf der einen Seite eben die Chips der alten Generation, aber viel wichtiger natürlich das ganze Thema Blackwell, weil das ja so die ersten Chips sind, die ja wirklich für KI produziert worden sind. Diese Blackwell-Chips, die sind jetzt auch in Full Production. Also da spricht Jensen Huang ja immer davon, wie viele Fabriken es gibt, die jetzt eben gleichzeitig auch Blackwell-Chips produzieren. Das heißt, da wird es aus meiner Sicht jetzt keine Lieferschwierigkeiten für den Rest des Jahres geben. Und es wird ja schon über Blackwell Ultra gesprochen, also quasi die Nachfolgegeneration, die eben jetzt auch schon in voller Produktion ist, beziehungsweise dann in der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert wird. Ganz bemerkenswert, Data Center macht jetzt eben mittlerweile 90% vom Umsatz aus. Früher war Nvidia ja die GPU-Company, also quasi für Gamer-Grafikkarten. Dieser Bereich macht kaum noch einen großen Umsatzanteil aus. Der war jetzt sogar ein bisschen rückläufig, wobei das aus meiner Sicht eher daran liegt, dass die eben nicht liefern können. Es gibt ja ganz neue Gaming-Grafikkarten auch von Nvidia. Und ein Freund von mir zum Beispiel, der wartet schon seit Wochen und Monaten drauf. Also denke ich, dass das eben kein Nachfrageproblem ist, sondern eher ein Lieferproblem, dass Nvidia eben coole Produkte hat. Aber die eben so nachgefragt sind, dass Nvidia die eben noch nicht so stark ausliefern kann, wie sie es gerne würden. Aber dennoch, natürlich muss man festhalten, dass das eben ein Bereich ist, der im Augenblick nicht so stark wächst. Aber wie gesagt, der ist jetzt eben auch nicht mehr so relevant für den gesamten Umsatz. Der Gewinn in diesem Quartal betrug 22 Milliarden, also 39 Milliarden Umsatz, 22 Milliarden Gewinn. Also die Firma ist unglaublich profitabel, viel profitabler als zum Beispiel Apple. Und auch der Gewinn ist im letzten Jahr um 80% gestiegen. Also die wichtigen Zahlen, Gesamtumsatz 78% hoch im Vergleich zum Vorjahr, Gewinn 80% hoch. Das heißt, sogar wenn Nvidia so stark wächst, dann wächst der Gewinn genauso stark mit, so oder sogar stärker. Und das ganze Thema Data Center, wie gesagt, 93% im Plus. Die Marge ist bei 73%, also quasi die Gross Margin. Und die wird aber erstmal runtergehen, weil Nvidia jetzt eben mit Blackwell diese neue Generation einführt, da auch ganz viele verschiedene Konfigurationen bauen muss für seine verschiedenen Kunden. Das heißt, da sind die eben noch nicht so super effizient, wie sie es normalerweise sind. Das heißt, da wird die Marge wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Quartalen erstmal runtergehen, vielleicht auf 71%, aber sollte in ein paar Quartalen wieder hochgehen, auf wieder 73-74%, vielleicht sogar höher. Da ist zumindest noch einiges an Potenzial drin. Spannend war natürlich dann auch, was sie inhaltlich gesagt haben, und zwar, wie sich auch der ganze KI-Space entwickelt. Wir haben ja in der Vergangenheit immer über KI-Training und Inference gesprochen. Also KI-Training, wirklich diese großen Modelle eben zu trainieren, wie jetzt zum Beispiel GPT-4. Und Inference bedeutet ja, Leute benutzen die Tools und dann gibt es eben ja Inference. Das heißt, die Computer, die führen halt quasi den Workload aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas in ChatGPT eingebe oder ein Bild oder ein Video generiere. Vor ein paar Wochen gab es ja das große Thema DeepSeek. Und die Story hinter DeepSeek war ja, dass die sehr, sehr effizient sind darin, Modelle zu trainieren. Und da hat man ja für einen Augenblick gedacht, oh Moment mal, heißt es jetzt, dass wir nicht mehr so viele Nvidia-GPUs brauchen? Heißt es, dass Model Training jetzt um ein Vielfaches billiger wird? Man muss sagen, dass dieser DeepSeek-Schock, von dem hat sich der Markt ja sehr schnell erholt. Und im Gegenteil, Nvidia hat selbst dann ganz proaktiv DeepSeek auch genannt, als einen sehr guten Fortschritt und als eine sehr positive Sache. Warum ist es so? Es gibt ja Inference, also ich gebe irgendwas in ChatGPT ein und dann kommt eben ein Ergebnis raus. Und der Trend, der jetzt neu ist, ist ja das ganze Thema Reasoning. Und Reasoning bedeutet eben, dass ChatGPT oder andere Tools wie eben auch DeepSeek oder auch Grok von xAI eben nicht nur irgendein Ergebnis ausspucken, das sie irgendwann mal gelernt haben, sondern sie denken eben selbstständig nach. Und je länger die Tools nachdenken, desto mehr Rechenpower verbrauchen sie auch, aber desto besser ist eben auch das Ergebnis. Und Jensen Huang spricht eben davon, dass diese Reasoning-Modelle zum Teil das Hundertfache an Compute verursachen oder sogar in Zukunft das Tausendfache. Das heißt, sogar wenn es jetzt so wäre, dass die Trainingkosten zurückgehen, und davon bin ich auch nicht überzeugt, da einfach immer mehr Daten auf der Welt dann eben auch vorhanden sind, ist es eben so, dass natürlich auf der einen Seite KI immer mehr genutzt wird und die Art und Weise, wie wir es nutzen, die wird dann eben auch aufwendiger. Also sogar wenn es dieses Reasoning nicht gäbe, dann gäbe es natürlich irgendwann immer mehr Menschen, die eben auch KI jeden Tag nutzen. Aber durch diese Art von Reasoning ist einfach das Datenvolumen und die Rechenkapazität, die benötigt wird, nochmal viel höher. Ein anderes Wachstumsfeld sind natürlich die KI-Agenten. Das heißt, wenn wir irgendwann Agenten haben, die selbstständig für uns irgendwelche Aufgaben erledigen, dann werden einfach KI-Computer 24/7 einfach laufen, sogar wenn wir nicht am Rechner sitzen und ChatGPT bedienen. Also das ist auch nochmal ein Riesenthema. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal den Bedarf nach KI anschauen, dann haben wir ganz normal das Thema Model Training. Und da wissen wir ja einfach, dass die großen Labs wie OpenAI oder Anthropic und auch Meta einfach unfassbar viel Geld ausgeben, nach wie vor, für das ganze Thema Model Training. Und dann haben wir Inference, was allein dadurch ansteigt, dass eben mehr Leute KI nutzen. Jetzt haben wir eben dann Reasoning und auch diese Agentic Workflows, die beim Reasoning einfach noch mehr Datenvolumen und auch Rechenkapazität eben auch brauchen. Und dann haben wir in Zukunft das Thema Physical AI, das heißt selbstfahrende Autos und auch Robotics. Und da spricht Jensen Huang eben davon, dass das vielleicht sogar irgendwann größer sein wird als alles, was wir jetzt im Bereich LLMs, also Large Language Models, sehen. Da wir ja jeden Tag ChatGPT benutzen, denken wir natürlich beim Thema KI erstmal nur an Large Language Models. Aber natürlich ist das Thema viel, viel größer. KI wird natürlich irgendwann auch in die physische Welt gehen. Wir sehen es eben auch schon beim Thema Waymo mit den selbstfahrenden Autos. Da glaube ich einfach, dass es einfach noch extrem viel Wachstum gibt für KI und natürlich auch insbesondere für Nvidia. Jensen Huang spricht dann eben auch von verschiedenen Arten von Kunden. Wir wissen ja, dass die Top-Kunden aktuell eben die Hyperscaler sind, also Companies wie Amazon Web Services, wie Microsoft Azure, wie Oracle eben auch und dazu natürlich noch Player wie Meta und eben auch Google mit Google Cloud. Das sind aktuell natürlich die größten Kunden. Als nächstes kommt aber das ganze Thema Enterprise AI, das heißt auch ganz normale Companies kaufen eben KI, um ihre eigenen Operations besser zu machen und nicht nur, um jetzt eben KI und Cloud-Services weiter zu verkaufen. Das ist das ganze Thema Enterprise AI und da sagen Nvidia und Jensen eben, dass im Consumer-Internet-Sektor der Umsatz um den Faktor 3 gestiegen ist, also nicht nur Faktor 2, wie das allgemeine Data-Center-Geschäft, sondern um den Faktor 3. Das heißt, da haben wir dann eben Companies, die eben, also ich weiß nicht genau, ob er jetzt Netflix und Spotify meint, aber mit Consumer-Internet meint er eben solche Companies oder zum Beispiel auch Snapchat, die einfach immer mehr KI benutzen werden, um eben auch ihr Produkt zu verbessern, um ihre Empfehlungsalgorithmen eben zu verbessern. Das heißt, das Segment Consumer-Internet hat sich eben verdreifacht und Enterprise hat sich dann eben auch verdoppelt. Enterprise werden dann zum Beispiel solche Companies wie Salesforce oder andere Software-Companies, die selbst eben nicht sozusagen KI an andere weiterverkaufen als Cloud-Service, sondern eben Software verkaufen und Services, die ihre Endkunden dann eben auch benutzen und die durch KI besser gemacht werden können. Das waren die Quartalsergebnisse. Jetzt hat er auch noch über die Guidance gesprochen und das ist ja eigentlich immer sogar die wichtigere Zahl, dass man sich eben darauf einstellt, dass Nvidia eben immer liefert und immer seine Prognosen für das Quartal erfüllt. Und die große Frage natürlich, was kündigen Sie fürs nächste Quartal an? Und da ist es so, dass die Märkte eben fürs nächste Quartal 42 Milliarden erwartet haben und Nvidia das nochmal übertroffen hat und die erwarten dann eben 43 Milliarden. Soweit so gut. Also die Erwartungen fürs nächste Quartal sind ohnehin schon hoch. Und Nvidia sagt, okay, wahrscheinlich wird es noch besser ausfallen. Aber die Märkte, die wollen natürlich immer mehr. Die hätten natürlich gerne 45 Milliarden. Und von daher ist eben die Aktie jetzt im After-Hours-Trading auch noch nicht so krass abgegangen. Also wir wissen ja, das All-Time-High ist 153. In den letzten Wochen ist es ja erstmal total runtergegangen wegen DeepSeek. Dann hat sich es wieder erholt auf über 140. Dann wegen dieser ganzen Trump-Thematik und wegen den Zöllen, die irgendwann vielleicht kommen könnten, ist die Aktie wieder runter. Also so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Und die Aktie ist mit etwa 134, glaube ich, gestern in die Earnings gegangen und dümpelt jetzt Stand heute oder Stand 8 Uhr morgens immer noch in diesem Bereich rum. Spannend wird es natürlich sein, wenn der Markt später eröffnet, also heute Nachmittag in den USA, wie stark die Aktie dann eben ansteigt. Ich denke schon, dass es sich in den nächsten Wochen wieder positiv entwickeln wird, also hoffentlich wieder in Richtung All-Time-High. Aber man muss ganz klar sagen, dass die Aktie jetzt seit 6 bis 8 Monaten relativ seitwärts verläuft, also so ein bisschen vor sich hin dümpelt. Also ich habe vollstes Vertrauen in Jensen Huang und auch in Nvidia, dass die weiterhin unglaubliche Ergebnisse liefern werden. Aber irgendwie springen die Anleger aktuell noch nicht so auf die Aktie wieder wieder an. Wobei ich in den letzten Wochen auch ganz froh bin, dass Nvidia so relativ stabil ist. Also klar, wäre es besser, wenn sie eben stärker steigen würden. Aber wenn wir eben sehen, dass solche Sachen wie Palantir innerhalb von einer Woche auch um 30% sinken können, dann ist man eben doch ganz happy, dass bei Nvidia zumindest alles total stabil ist und die Zahlen wirklich überragend sind. Und das, was natürlich noch kommen könnte, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Enthusiasmus bei den Anlegern, die natürlich immer bessere Zahlen haben wollen. Also in der Zusammenfassung, Nvidia hat wieder gigantische Zahlen geliefert. Der Ausblick ist eben auch sehr gut. Wenn man einfach mal in die Zukunft denkt und wirklich sagt, okay, KI ist viel mehr als Large Language Models, sondern eben auch noch Physical AI, dass wir dann eben auch noch mehr Reasoning haben werden, dass wir eben auch diese agentischen Workflows haben werden, dann glaube ich, ist die Zukunft für Nvidia extrem positiv. Und wir haben ja auch gesehen, dass die in dem Bereich quasi Monopolisten sind, weil zum Beispiel in AMD da kaum eine Rolle spielt. Und ich glaube auch, dieses ganze Thema der Custom-Chips von Broadcom zum Beispiel, diese ASIC-Chips, die sind jetzt für Nvidia jetzt auch keine große Gefahr, auch wenn die natürlich im Markt auch eine Rolle spielen werden. Also, ich hoffe, das war für euch ein gutes Update, was die Nvidia-Earnings angeht. Und wir hoffen natürlich, dass die Aktie sich dann eben auch dementsprechend positiv entwickelt in den kommenden Tagen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und würden uns riesig freuen, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert und den Podcast bei Apple und Spotify mit 5 Sternen bewertet. Das wäre eine riesige Hilfe. Und folgt uns auch auf LinkedIn, TikTok und Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Trends mit Theo.